Sie sind alle zu früh von Golgatha weggegangen, bis auf Maria und Maria Magdalena. Es ging nämlich so weiter. Nachdem Jesus gestorben war, kam einer seiner Anhänger. Josef von Arimathea war ein reicher Mann, der ein Felsengrab besaß. Er bat Pilatus, dass er Jesus dort bestatten durfte. Er bekam die Erlaubnis. Er ließ den Leichnam in saubere Tücher wickeln und in das Grab legen. Dann wurde ein großer Fels vor den Eingang gerollt. Maria und Maria Magdalena beobachteten alles und setzten sich dem Grab gegenüber hin. Sie trauerten. Auch wenn der hohe Priester sagte, dass er froh sei, dass nun alles zu Ende ist, fertig war er mit Jesus noch lange nicht. In Gedanken war er weiterhin schwer mit ihm beschäftigt. Das bewirkte bei Pilatus, dass er das Grab bewachen ließ. Die Hohepriester meinten, dass die Jünger kommen, den Leichnam stehlen und damit eine Auferstehung vortäuschen könnten. Das Grab wurde also von Soldaten bewacht und war auch versiegelt worden. Am dritten Tag nach der Kreuzigung gingen Maria und Maria Magdalena wieder zum Grab. Als sie am Grab ankamen, fing die Erde an zu beben. Sie schrien: Die Erde geht unter, so soll es am Ende der Tage sein. Das ist Gottes Gericht mit uns. Aber es war nicht das Ende, es war der Anfang. Ein Engel kam vom Himmel, rollte den Felsen weg und setzte sich darauf. Ihr braucht gar nicht zum Grab zu kommen. In Gräbern sind nur Tote, aber Jesus ist auferstanden und lebt. Lauft und sagt es auch seinen Jüngern. Es ist alles so gekommen, wie er es gesagt hat. Sie liefen und begegneten dem auferstandenen Jesus. Er stand vor ihnen, sie fielen vor ihm nieder und fassten seine Füße an. Da hörten sie es: Fürchtet euch nicht. Und alle Furcht fiel von ihnen. Er war es. Er stand vor ihnen. Und dann rannten sie, nicht aus Angst, sondern aus Freude. Und sie machten ihren Lauf ihres Lebens und erzählten überall: Jesus ist auferstanden und lebt.
Wieder Neuigkeiten aus der Hauptstadt. Wie soll ich das alles nur bis 16 Uhr noch unterbringen in einem Artikel? Ganz schön viel los. Jesus soll auferstanden sein. Die Freunde von Jesus, sie erzählen, sie haben von den Frauen das auch erzählt bekommen. Und dann bin ich ganz schnell heute Morgen zum Grab hingelaufen. Hab alles sauber geprüft. Es ist wirklich leer. Nichts mehr da. Soll ja keiner sagen, ich hätte es nicht ordentlich recherchiert und dann sagen sie Lügenpresse und so weiter. Das passiert nicht bei mir. Aber irgendwie will auch keiner mit mir reden, weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Jetzt muss ich ja diese Aussagen der Leute, mit denen ich noch vor kurzer Zeit gesprochen habe, muss ich ja ganz neu bewerten. Und irgendwie, der Stein, das Grab war gut bewacht. Klauen konnten sie denn nicht. Eigentlich bleibt nur eine logische Lösung übrig. Jesus muss wirklich auferstanden sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Simon hat ja gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Wie gehe ich mit der Aussage um? Einer der Freunde fällt mir gerade ein, der hat doch von Jesus erzählt, er hatte mit einem Jünger gesprochen, der hat gesagt, Jesus hat an diesem Abend vor der Kreuzigung mit seinen Freunden dann auch so zusammengesessen und er hat irgendwie so einen Satz gesagt, bei der Feier vom Passafest, dass sein Blut zur Vergebung für alle Menschen vergossen wird. Wenn das wirklich stimmt, zur Vergebung von allen Menschen, hat da nicht Simon auch etwas damit zu tun? Sogar Pilatus und ich und eigentlich hat auch jeder damit etwas zu tun. Haben wir nicht alle irgendwo Schuld auf uns geladen? Ich muss den Satz ändern. Damit habe ich zu tun. So muss es heißen. Der römische Hauptmann meinte, Jesus war Gottes Sohn. Die Aussage, boah, das weiß ich noch, das fand ich ganz schön krass. Schließlich war Jesus ja gestorben. Aber unter diesen Umständen muss man die Aussage ja ganz neu bewerten. Und es ist ja plausibel. Wenn Jesus auferstanden ist, dann hat Gott es ja bestätigt. Ja, im Grunde müsste man doch sagen, wenn Jesus der Sohn Gottes ist und in diese Welt geschickt wird, damit wir Vergebung erfahren und er am Kreuz für uns stirbt, dann ist es eigentlich der größte Liebesbeweis, den Gott uns Menschen zeigen kann. Und dann ist Jesus ja wirklich Gottes Sohn. Dann war er nicht Gottes Sohn, sondern er ist Gottes Sohn. Müssen wir das "ist" mal richtig dick machen. Dann die Aussage vom hohen Priester: Es ist nicht wahr, was nicht wahr sein darf. Ihm ging es ja um die Einhaltung von Regeln, von Geboten und Gesetzen, von Sitte und Moral. Bei den hohen Priestern, da muss alles seine Ordnung immer haben. Da sind die immer genau unterwegs. Aber ich habe ja auch einiges von Jesus gehört. Er war irgendwie anders. Er hat immer von Liebe gesprochen. Und da haben sich die hohen Priester auch immer drüber aufgeregt. Aber bei Jesus war irgendwie Liebe wichtiger wie Sitte und Moral, Gebote und Gesetze. Er hat manchmal einen Dreck darum gekehrt, was die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Pharisäer so gesagt haben. Wenn er Menschen geheilt hat, wenn er den Menschen die Sünden vergeben hat, ja selbst wo er mit der ausländischen Frau gesprochen hat. Aber von jetzt muss man doch sagen, das, was er gesagt hat, war die Wahrheit. Er hat uns doch dann irgendwie, wenn er Gottes Sohn ist, gezeigt, wie Gott ist. Und Liebe ist ja dann wichtiger wie Regeln, Gesetze, Gebote, wie gar die ganze Sitte und Moral, was die hohen Priester immer so hochhalten. Dann muss der Satz irgendwie anders heißen. Es ist nicht wahr, was nicht wahr sein darf. Ja, dann muss es so heißen, es ist wahr, was er gesagt und getan hat. Das stimmt. Denn auch diese Frauen am Grab, diese Passantinnen, die erzählt haben, was die Leute gesagt haben, sie haben Jesus als Verlierer bezeichnet. Weil er nicht vom Kreuz runtergestiegen ist. Sie wollten, dass er runtersteigt, ein Riesenwunder tut. Dabei hatte Jesus doch eigentlich schon viele Wunder getan. Bestreiten konnte das keiner, dafür gab es viel zu viele Augenzeuge. Und eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann hat Jesus mit dieser Auferstehung, dann hat Gott doch ein viel größeres Wunder gewirkt, wie die ganzen Schaulustigen sich das gewünscht haben. Nein, Jesus ist kein Verlierer. Jesus war nicht ein Verlierer, sondern er ist der Gewinner. Denn er hat es allen gezeigt. Er hat all die Vorstellungen von den Menschen, die wir jetzt begegnet sind, hat er durchkreuzt. Alles erscheint in einem ganz neuen Licht. Simon aus Kyrene, der römische Hauptmann, der hohe Priester, die Passantin, die Leute, die Schaulustigen, die über Jesus gelästert haben, alle haben sich geirrt. Die Auferstehung durchkreuzt all ihre Gedanken. Aber was mache ich jetzt mit dieser Aussage von dieser Maria Magdalena? Jesus hat sie von Dämonen geheilt. Voller Trauer, ja verzweifelt, hat sie doch gesagt, Jesus war mein Freund, mein Lehrer, mein Befreier. habe mich heute Morgen noch gewundert, wo der Kollege mir erzählt hat, er hätte sie voller Freude gesehen. Und ich habe noch gedacht, die war doch bis gestern noch voller Trauer. Aber wenn das Jesus ja jetzt auferstanden ist, dann kann sie sich doch auch in Zukunft auf ihn verlassen, sich an ihm orientieren. Dann hat Jesus auch ihre Trauer durchkreuzt. Und deshalb hat sie auch allen Grund zur Freude. Dann war nicht Jesus ihr Freund, ihr Lehrer und ihr Befreier, sondern er ist es und er bleibt es. Was soll ich jetzt mit meinem Artikel machen? Das wird auf jeden Fall anders, wie ich noch eben gedacht habe. Da werden meine Leser aber ganz schön staunen, wenn sie dann den Bethlehemer Sternanzeiger aufschlagen. Was es wohl mit ihnen macht? Ich merke, es macht mit mir was, diese ganzen Geschehnisse. Durch die Auferstehung hat Gott bestätigt, Jesus ist Gottes Sohn. Ich bin zwar kein Mörder und auch kein Verbrecher, und trotzdem weiß ich, auch ich habe Schuld in meinem Leben auf mich geladen. Ich weiß, ich gehe nicht immer korrekt mit den Leuten um. Manchmal bin ich gemein, manchmal denke ich schlecht über andere, manchmal rede ich schlecht hinter ihrem Rücken. Mir mangelt es an Liebe für meine Mitmenschen immer wieder. Ja, und auch im Grunde an Liebe zu Gott. Aber wenn Jesus auch für meine Schuld gestorben ist, dann gilt diese Vergebung ja auch mir. Dann ist es doch sein Tod ein Geschenk an mich, damit meine Schuld vergeben ist. Und dann möchte ich auch dieser Liebe begegnen, möchte mich ihr aussetzen. Und ich glaube, daraus kann man ganz schön viel Kraft für sein Leben ziehen. Und ich glaube, das wird auch meinen Umgang mit meinen Mitmenschen verändern. Als mein Chef mich von Bethlehem nach Jerusalem geschickt hat, um diesen Artikel für den Sternanzeiger zu schreiben, da hatte ich ja gar keine Lust. Träge bin ich losgezogen zur Recherche. Aber ich habe gemerkt, je länger ich hier bin in Jerusalem, desto neugieriger bin ich geworden. Begeistert, hoffnungsvoll, wie ich das noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und ich bin gespannt, wie das mit Jesus weitergeht. Ganz allgemein, aber auch ganz persönlich in meinem Leben. Ich gehe jetzt erstmal in die Redaktion, werde meinen Artikel für die Bethlehemer Stadtanzeiger abgeben. Bin auf die Reaktion gespannt der Kollegen, aber auch von der Leserschaft. Und dann werde ich zu meinen Freunden gehen und zu meiner Familie, werde ihnen erzählen, was passiert ist. Und dass es was Gutes ist, dass da etwas Fröhliches passiert ist. Und ich hoffe, es bewirkt bei Ihnen genauso viel wie bei mir. Und dann feiern wir richtig, denn dazu haben wir allen Grund. Ich mache mich auf den Weg.